Herr Jesus Christus, danke für diese Tage, die du geschenkt hast. Danke für alles Hören deines Wortes. Danke für alle Gemeinschaft. Danke für alles Beten. Danke für das Geschenk der Mahlfeier auch an diesem Abend. Wir wissen dich, den Gekreuzigten und Auferstandenen hier in unserer Mitte und bitten dich um deinen Segen durch dein Wort und durch die Mahlfeier. Wir ehren dich und beten dich an. Amen. Und jetzt bitten wir dich um deine Bibelarbeit.
Ich habe für heute Abend, für den letzten Abend, einen Text gewählt aus Lukas 13. Wenn ihr eine Bibel mithabt, dann lese bitte mit. Lukas 13, ab Vers 10. Jesus lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge: 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr aber nun antwortete ihm und sprach: Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Ein paar Worte dazu heute Abend, es wird nicht spät. Eine Frau, namenlos geblieben. Von einigen Frauen aus der Bibel wissen wir, die hieß Sarah oder Lea oder Rachel oder Dorcas oder Lydia. Von dieser Frau wissen wir nicht viel, außer dass sie gekrümmt war und dass sie in der Synagoge war. Die Gekrümmte, so wie wir vielleicht in der Kirche auch einige Frauen haben, die wir nur an ihren äußerlichen Merkmalen kennen. Die Geschiedene, die alleinerziehende Mutter, die Reiche mit dem großen Haus, die Kranke, die untreu war in der Ehe, die Kinder hat, die süchtig sind. Das sind Etiketten. Aber die sagen eigentlich wenig über eine Person. Und diese Person ist eigentlich ganz anonym geblieben. Wie sie heißt, wir wissen es nicht. Nur das äußere Merkmal. Sie war gekrümmt, sie konnte sich nicht aufrichten. Der Vorfall hier in der Synagoge wird nur von Lukas erzählt. Er ist jemand, der gut beobachtet, haben wir heute Nachmittag schon gesagt. Er war Arzt und er hat sich vielleicht gerade auch für diese Frau interessiert. 18 Jahre schon behindert. 18 Jahre und keine Aussicht, dass das besser wird. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, wenn man ganz gekrümmt ist und nicht mehr gerade gehen kann. Stellen Sie sich das mal vor. Man sieht seine eigenen Füße und man sieht den Boden und man sieht die Füße anderer Leute, die vorbeigehen. Man sieht keine Gesichter. Man sieht nicht mehr fern, man sieht nicht die Sonne aufgehen, man sieht keine Bäume, keine Häuser, keine Menschen. Man hört die Menschen über sich. Und vielleicht hört man auch, wie sie über sie reden. Aber sie sieht nur ihre Füße und kann eigentlich nie mehr normal mit einer anderen Person reden und sie auch anschauen. War sie verheiratet? Wird nicht gesagt. Hatte sie Kinder? Wissen wir nicht. Hatte sie Freundinnen? Wissen wir auch nicht. War sie einsam? Ich nehme es fast an. Denn sie war nicht eine, die so an allen Sachen mit teilnehmen konnte. Sie war ja schwer behindert. Sie konnte einiges nicht, sie musste wahrscheinlich vieles absagen. Und weil sie vieles absagen musste, wurde sie vielleicht auch nicht mehr gefragt. Und wurde sie die Gekrümmte. Lukas meldet, dass sie einen Geist der Schwäche hatte. Es gibt keine weiteren Details, aber ich habe mir sagen lassen, dass Mediziner aus dem Griechischen entnehmen können, dass es wahrscheinlich einen Fall von Skoliose betrifft. Dass da was verwachsen ist und dass das nicht mehr besser wurde. Und ich denke, man hat sich an sie gewöhnt. Eine körperliche Krankheit. Und diese Krümmung hat wahrscheinlich in den Augen vieler Menschen auch die Würde dieser Frau irgendwie angetastet. Sie ist eine geringere geworden. Eine, die nicht mehr so zu uns passt. Eine, die anders ist. Und das Tragische ist auch, dass Menschen ja gemeint sind, um aufrecht zu gehen. So hat Gott uns doch gemeint. Und sie ist gekrümmt. Wir sind gemeint, um aufrecht zu gehen, um zu sprechen, um zu sehen. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen worden. Aber diese Frau konnte ihren Kopf nicht mehr hochhalten. Und sie konnte auch nicht mehr gehen. Sie trug das Stempel irgendwie der Minderwertigkeit mit sich. In ihrer Zeit waren Frauen sowieso ein bisschen minderwertig. Und sie war auch noch behindert. Und trotzdem ist sie in der Synagoge. Und ich vermute, dass sie jede Woche da war. Dass sie so eine war, die einfach zur Synagoge gegangen ist. Weil sie Gott nicht aufgegeben hat. Weil sie gewusst hat, dass sie Gott brauchte. Vielleicht war es auch Tradition geworden. Wir wissen manchmal nicht, warum Menschen zur Kirche gehen. Kann Tradition sein, kann eine Sehnsucht sein. Kann eben sein, na ja, das haben wir immer gemacht. Und ich frage mich, ob Sie oder auch wir am Sonntag je überlegt haben, dass heute etwas passieren könnte, das Ihr Leben total verändern könnte. Ob wir auch so denken, dass heute unser Leben sich schlagartig verändern könnte. Sie ist in der Synagoge, sie hat sich hingesetzt und nach dem Dienst wird sie wieder gehen, wieder heimgehen. Man hat sie gesehen, man hat sie wahrgenommen, aber sie wurde wahrscheinlich nicht eingeladen, wo Kaffee zu trinken. Sie muss einsam gewesen sein. Und dann steht hier, als aber Jesus sie sah. Er war an diesem Tag der Prediger. Er hat gelehrt, in einer der Synagogen heißt es. Und auf einmal heißt es in Vers 12, als aber Jesus sie sah. Ich finde das so fantastisch. Hagar hat gesagt, du bist ein Gott, der sieht. Und hier sehen wir, dass Jesus, der Sohn Gottes, ein Gott ist, der sieht. Und ich denke, er hat nicht eine gekrümmte Frau gesehen, er hat sie gesehen, mit allem, was sie war, mit allem, was sie dachte. Interessant, dass er sie sah, denn sie war gekrümmt. Und wenn er auf der gleichen Ebene gestanden ist, wie die Leute gesessen sind, dann sieht man eine Gekrümmte nicht. Die ist verschwunden in der Masse. Alle sitzen ja gerade und sie nicht. Aber er sah sie. Und er kannte sie. Du bist gesehen von vor deiner Geburt. Und noch immer. Ich finde das so toll. Du bist gesehen. Du bist gekannt. Du bist geliebt. Und als Jesus sie sieht, dann ist er auch bewegt. Dann tut sich etwas in seinem Herzen. Er kennt sie. Und dann lesen wir in Vers 12, er rief ihr zu. Eigentlich heißt es, er rief sie zu, um zu kommen. Er rief sie, um zu ihm zu kommen. Er forderte sie hinaus, um zum Vorschein zu kommen. Um ihren sicheren Platz, wo sie so herrlich anonym saß, zu verlassen. Eigentlich sagte er, komm nach vorne, sei nicht bange, schau auch nicht rum, vergesse, was Menschen eventuell denken oder sagen werden, schau auf mich, schau meine Augen, ich sehe dich, schau meine Arme, du bist eingeladen, du bist willkommen, komm. Und jetzt frage ich mich, was sie bei sich gedacht hat. Es passiert manchmal, man wird auf einmal angeschaut von dem, von der was sagt und man denkt, oder es wird was gefragt und du denkst, die meint doch hoffentlich die daneben. Gell, das kennen wir. Und jetzt wird auch noch gefragt, dass du nach vorne kommst und du sagst, was ich? Und du drehst dich um und du denkst, nein, die meint die. Und man versucht sich ein bisschen zu verstecken. Das ist doch was, dass man aufstehen muss und nach vorne kommen, dass alle das sehen. Und in der Synagoge saßen ja auch Männer. Und die haben sowieso gemeint, dass die Frauen also ruhig sitzen bleiben sollen. Und sie kann ja auch nicht so einfach nach vorne kommen, denn sie ist gekrümmt, sie kann kaum gehen. Sie muss sich aus ihrem Stuhl freimachen, sie muss aufstehen, sie muss Menschen fragen, vielleicht auch aufzustehen, damit sie durchgehen kann, und da muss sie nach vorne. Und was werden die Leute sagen, was werden die denken, die Gekrümmte? Was denkt die halt? Es sind, anders gesagt, mutige Schritte gefragt. Sie muss ein Risiko nehmen, vor allen Menschen bekennen, dass sie Jesus braucht. Sie muss die neugierigen, kritischen, ablehnenden Blicken der Menschen riskieren, annehmen, erleben. Und sie kann eigentlich die Gedanken der Menschen auch spüren. Was soll das? Sie meint, dass sie gemeint ist. Die Frau soll sitzen bleiben, ist unverschämt. Aber sie geht. Wie weiß ich das? Weil er ihr die Hände auflegt, sie ist auch schon gekommen. Als Jesus sie sah, Vers 12, rief er ihr zu. Und sie geht, schwach wahrscheinlich, bange, trotzdem mutig. Ich denke, sie wird gezogen von seinen Augen, von seiner Liebe. Es ist, als wird sie gezogen von seiner Liebe, als geht es nicht anders. Und dann steht sie vor ihm und dann hört sie seine Worte. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Stellt euch das mal vor. Nach 18 Jahren. Du bist gelöst von deiner Schwäche. Und dann legt er ihr die Hände auf und sofort wird sie gerade und lobt sie Gott. So steht das hier. Sie ist vor den Augen aller Anwesenden geheilt worden. Eine gerade Person geworden. Eine gerade Frau geworden. Nicht länger gekrümmt, nicht länger jemand, den man bemitleidet, nicht länger abgewiesen. Sie kann gerade stehen. Sie ist befreit worden. Befreit, um den Mensch zu werden, den Gott meinte, als er sie schuf. Um zu ihrer Bestimmung zu kommen. Frei, um ihre einzigartigen Gaben und Talente zu entwickeln, zu gebrauchen. Sie ist erlöst worden von dem, was ihr im Wege stand. Sie ist frei, um zu wachsen, um zu empfangen, um zu schenken, um zu genießen, um Mensch zu sein. Die Anwesenden sind sich nicht bewusst von der Größe des Geschehens. Manche vielleicht schon, aber einige nicht. Die reagieren kritisch. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge. Spricht nicht zu Jesus, spricht nicht zu der Frau, die steht da und lobt, verherrlicht Gott. Er redet zu der Volksmenge und sagt, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Das finde ich so gemein, denn deswegen war die Frau ja nicht gekommen. Sie wurde überrascht. Genauso wie alle anderen, sie wurde überrascht. Sie kam aus einer Treue Gott gegenüber. Sie kam zur Kirche. Sie kam zum Gottesdienst. Und nicht um geheilt zu werden, das wird doch nicht erzählt. Und dann antwortet der Herr und er sagt, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Vielleicht habt ihr diesen Vers öfters gelesen, nicht weiter darüber nachgedacht. Sag's noch einmal. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Was soll das? In diesem einen Satz ist eigentlich das Evangelium verborgen. Hier geht's um den Sabbat. Hier geht's um Ruhe. Sabbat hat was mit Ruhe zu tun, mit Ruhe finden, Frieden finden. Hier geht's um Tiere, die losgelassen werden, losgebunden werden. Wer zu Jesus kommt, wird losgebunden, wird befreit. Und hier geht's um Tiere, die getränkt werden. Hat nicht Jesus gesagt, dass er lebendiges Wasser uns schenken will, dass wie eine Quelle in uns wird? Was Jesus hier sagt, ist das Evangelium. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, sie 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden. Hier ist der Vergleich. Gelöst werden. Ihr befreit eure Tiere am Sabbat, ich erlöse diese Frau am Sabbat. soll ich das nicht tun? Sie ist eine Tochter Abrahams. Jetzt wird schlimm. Denn in den Augen der Theologen, und der Synagogenvorsteher war ja ein Theologe, war nicht so irgendein Mensch, der zufällig auch anwesend war, in den Augen der Theologen hat es keine Töchter Abrahams gegeben, nur Söhne. Es hat nur Söhne Abrahams gegeben, nur Männer Abrahams gegeben. Und das waren die, die sich auskannten, juridisch gesehen, theologisch gesehen. Das war er, nicht auch diese Frau. Hier gibt Jesus der Frau einen Ehrentitel. Sie ist eine Tochter Abrahams. Na ja, sagen Sie, sie war ja Jude. Und also da hat er recht, sie ist eine Tochter Abrahams. Aber ich denke, er hat viel mehr gemeint als das. Abraham fiel auf, weil er an Gott glaubte, weil er Vertrauen hatte. Und das hat diese Frau auch getan. In dem Sinne ist sie eine Tochter Abrahams. Sie ist nach vorne gekommen, als Jesus sie rief. Wie Abraham damals auch seine Koffer gepackt hat und gegangen ist und Gott geglaubt hat, als diese Verheißung kam. Ein Kind werdet ihr haben. Sie ist wie Abraham aufgestanden, hat einen Glaubensschritt gemacht. Und Jesus sagt das öffentlich. Hier steht eine Tochter Abrahams. Wir kennen noch immer ihren Namen nicht. Aber haben jetzt was Neues über sie gehört, was so groß ist. Sie ist eine Tochter Abrahams. Sie wird von Jesus angenommen, weil sie Glauben gezeigt hat. Eine Tochter Abrahams. In seinen Augen war Abrahams Verdienst war nicht verbunden mit seiner Herkunft oder Kenntnissen oder Errungenschaften oder Erfolg. Es war wegen seines Glaubens, dass Gott ihn annahm. Das war wesentlich für Gott. Das fiel auf bei Abraham, das fiel auf bei der gekrümmten Frau. Eine Frau wurde geheilt am Sabbat. Ganz kurze Geschichte. Aber großartig, was hier geschieht. Vers 17, als er dies sagte, wurde alle seinen Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Kurze Geschichte. Und jetzt sitzen wir da, am letzten Abend der Frauenfreizeit. Und vielleicht gibt es unter uns auch welche, sicherlich gibt es unter uns auch welche Frauen, die gekrümmt sind, aber unsichtbar. Es gibt auch unsichtbare Krümmungen, oder? Es gibt Menschen, es gibt Frauen, die tragen so schwere Lasten, dass sie gekrümmt sind und sich nicht mehr aufrichten können. Aber ihr Lächeln, ihre Masken, ihr mir geht's gut, danke, verhüllt das, was wirklich dran ist. Verhüllt das, was dran ist. Unsere Masken, mir geht's gut, danke. Bestens, alles in Ordnung, danke. Und wenn Jesus hier jetzt stehen würde, dann könnte er so die eine oder andere sehen und dann würde er alles wissen, was wir noch nie offenbar gesagt haben oder gezeigt haben. Dann kennt er unsere Krümmung. Dann kennt er genau die Lasten, die wir mit uns tragen. Vielleicht haben Sie ein Herz, das verwundet ist, wo Wunden geschlagen worden sind in der Vergangenheit oder vor kurzer Zeit. Vielleicht ist Ihr Herz gebrochen. Vielleicht bist du gekrümmt, weil du eine Last trägst, die zu schwer ist und schon lange Zeit. Vielleicht gehst du gebückt unter Angst oder Sorgen. War das hier eine herrliche Woche, aber fürchtest du dich jetzt schon, wie soll das weitergehen, wenn ich morgen wieder zu Hause bin? Wir haben das eine Woche ein bisschen vergessen. Aber morgen kommt die harte Realität wieder. Und vielleicht sind einige unter uns, die gebückt sind und denken, wie soll das weiter? Und das wird auch hart morgen. Wir werden einander vermissen. Wir haben es so gut miteinander gehabt. Und wir müssen auch wieder selber kochen. Ist auch sowas. Und wir nehmen ja auch unsere Wäsche schon mit nach Hause. Das fängt schon an morgen. Und Jesus weiß das alles. Vielleicht gibt es unter uns einige, die gebückt gehen unter Scham oder Schuld, die dunklen Geheimnisse mit sich tragen und vielleicht in der Woche, jetzt in den folgenden Tagen, ein paar Mal gedacht haben, wenn ich es wagen würde, das zu sagen, aber kann ich nicht. Die würden denken, das hätten wir nie von dir gedacht, die würden uns ablehnen. So was kann ich nicht laut aussprechen, das kann ich keinem Menschen sagen was ich wirklich denke oder was wirklich in meinem Herzen ist oder was wirklich geschehen ist. Vielleicht gibt es Menschen, Frauen unter uns, die gebückt gehen unter Minderwertigkeit. Vielleicht sogar welche, die denken, würde Gott mich sehen? Mich? Ja, andere schon, aber mich? Bin doch überhaupt nicht wertvoll. Was kann Gott mit mir anfangen? Vielleicht gibt es Frauen, die ein falsches Gottesbild haben. Die denken, der Gott, von dem wir hier reden, wir haben viel über Liebe gehört, aber es ist doch eigentlich ein harter Gott. Und wenn er mich richtig kennt, dann sieht es nicht gut für mich aus. Dann kann ich auch nicht sicher sein, dass er mich liebt. Andere schon, aber mich? Wer weiß, was alles in unseren Herzen drin ist? Jesus. Er weiß das. Und ich denke, wenn er hier stehen würde, dann würde er so einige von uns, vielleicht sogar alle, nach vorne rufen. Er würde auf jeden Fall sagen, ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich. Ich weiß genau, was in deinem Herzen lebt. Ich kenne die dunklen Geheimnisse. Und ich, wenn du die aussprechen würdest, dann wäre ich nicht einmal schockiert, weil ich es weiß. Ich warte darauf, dass du sie aussprichst, damit ich dich aufrichten kann. Und ich möchte so gerne, dass du mir sagst, was für Sorgen du hast und was für Geheimnisse du mit dir trägst und was für Schuld oder Schuldgefühle. Ich möchte so gerne mit dir reden über deine hätte ich nur es und wäre ich nur es oder was wäre gewesen, wenn. Es gibt so viele Sachen, mein liebes Kind, die dich aufhalten. Und ich möchte weiter mit dir. Ich möchte dich einfach fragen, nach vorne zu kommen und ich möchte dich anrühren, damit du heil wirst. Damit du wieder aufrecht gehen kannst, damit du morgen aufrecht nach Hause gehen kannst mit neuem Mut. Und ich möchte auch morgen mit dir mit. Ich möchte vor dir ausgehen und mit dir gehen. Und ich möchte, dass du das weißt. Was wäre, wenn Jesus heute Abend hier wäre? Und er würde dich rufen und sagen, komm nach vorne. Würdest du es wagen? Oder würdest du denken, ich hoffe, dass er sie oder sie meint und nicht mich? Ich sehe hier einen so liebevollen Gott, so viel Liebe, dass er gerade auch diese Frau sieht und sich die Mühe nimmt, sie zu rufen, dass er nicht denkt, naja, die war 18 Jahre verkrümmt, die kann noch ein paar Jahre verkrümmt sein. Nee, wir bewegen ihn. Er ist ein Gott der Barmherzigkeit, er hat das Herz seines Vaters. Und er möchte, dass niemand von uns morgen weggeht mit unnötigen Lasten. Er möchte uns die Lasten abnehmen. Und er möchte, dass wir Mut fassen und mit ihm ganz neu morgen nach Hause gehen, wo die Situation sich nicht verändert haben wird. Aber er möchte, dass wir verändert nach Hause gehen, leichtfüßig, getragen und beeindruckt, überwältigt von der Anrührung von Jesus durch seinem Wort, durch das, was wir gehört haben, durch seine Botschaft. Er kann uns frei machen. Und er hat das auch gesagt in Lukas 4, als er sich vorstellte in der Synagoge, in dem Wohnort, wo er aufgewachsen war, Nazareth, da hat er gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und er hat damals dem Volk Israel, hat Gott gesagt, ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen, dass ihr aufrecht gehen könnt. Möchtet ihr aufrecht nach Hause gehen morgen? Möchten wir nicht alle das loswerden, wovon wir wissen, das belastet uns? Heißt es nicht im Hebräerbrief, dass wir ablegen sollen die Sünde und alles, was uns belastet und hindert und was auch letztendlich Gott hindert, um mit uns den Weg zu gehen? Diese Geschichte, darin geht es um sie, um dich, um mich. Einige von uns sind die gekrümmte Frau. Und einige von uns dürfen vielleicht zum ersten Mal verstehen, dass Jesus sie einlädt und anrühren möchte und sie heil machen möchte. Ich denke, damit schließe ich dann fast schon ab, an die Geschichte einer jungen Frau, die ich vor Jahren nach einem Frauenfrühstück traf. Sie wollte ein Gespräch, sie kam auf mich zu. Und als ich sie sah, dachte ich, Mei, die muss ich mal baden. Die muss irgendwas mal tun, dass sie ein bisschen besser ausschaut. Die ist unversorgt. Und dann hörte ich ihre Geschichte, dass sie als Kind ungewünscht war, dass ihre Mutter unverheiratet war, 15 Jahre alt, als das Kind kam. Und die Mutter, die war eben alleine, als das Kind geboren wurde. Die Eltern haben sie zwar mit dem Kind aufgenommen in den ersten Jahren, aber sie war letztendlich allein. Der Vater war längst verschwunden. Und sie war das Kind, sie wurde geboren. Und sie war ungewünscht. Und die Mutter heiratete dann mit 20 Jahren, etwa 5 Jahre später. 4 Jahre nach der Geburt des Kindes. Das Kind war 4 Jahre alt. Und der Vater, der neue Vater, der neue Mann ihrer Mutter, hat das Kind adoptiert. Hört sich gut an. Aber eigentlich wollte er das Kind nicht. Das Kind gehörte zur Mutter und er wollte die Mutter. Und das Kind kam halt als ein Päckchen mit. Und sie sagte mir, dass sie das ihr ganzes Leben gespürt und gehört hat, dass sie eigentlich zu viel war. Und dann wurden in der Familie Kinder geboren. Da entstand eine Familie und sie gehörte nicht dazu. Sie war das erste Kind. Und die Kinder, die geboren wurden, als die größer wurden, dann haben sie irgendwie auch die Negativität der Eltern übernommen. Wenn irgendwas schief ging, dann war sie immer schuld. Sie war immer schuld. Und sie erzählte mir dann von einem Mittagessen, wo sie alle um den Tisch saßen, da war sie 15. Und mit 15 Jahren sucht man ja seine Identität. Und braucht man das zu hören, wir sind froh, dass es dich gibt. Und du bist hübsch und wir lieben dich. Und sie saßen am Mittagstisch und es entstand ein Konflikt. In einer Familie mit Kindern in der Pubertät kann das irgendwie so passieren. Wie ein Streichholz und ein Feuer. Und auf einmal wurde geschrien und alle waren böse. Und da sagt dieser Vater zu der ältesten Tochter, die er adoptiert hat, weißt du, es wäre für uns alle besser gewesen, wenn deine Mutter dich hätte abtreiben lassen. Da war sie 15 Jahre alt. Und auf einmal verstand ich, warum sie aussah, wie sie aussah. Denn sie hatte diese Botschaft angenommen. Sie erzählte mir, dass sie zu weinen beginnt, dass sie die Treppe hinaufging, in ihr Zimmer die Tür zugemacht hat und nur geweint hat. Und während sie weinte, sagte sie, habe ich immer gehört, kommt jemand mir nach. Es muss doch jemand kommen, wenn nicht die Mutter, dann vielleicht eine Schwester oder so. Und dann wird mir doch gesagt, du, so haben wir es nicht gemeint. Wir haben Dinge gesagt, die nicht wahr sind, aber es kam niemand. Und dann um 6 Uhr wurde gerufen, dass wieder Zeit war zum Essen. Und da ging sie und hat sich hingesetzt und niemand hat mehr darüber geredet. Und die Botschaft, die ist in ihr Herzen gelandet und gewachsen. Und die Frau, die vor mir stand, war unversorgt, weil sie auch sich selbst nicht mehr annehmen konnte. Und weil sie das glaubte, dass es besser für die ganze Welt gewesen wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte. Ich habe der Frau gesagt, und ich möchte auch uns sagen, Gott war dabei, als wir geboren wurden und vorher schon, er hat uns gewünscht. Auch wenn du vielleicht ungewünscht warst in deinem Leben, in deiner Familie, Herkunftsfamilie, er hat dich gewünscht. Und ich sagte der Frau, als du geboren wurdest, dann stand da ein Vater. Und zwar, da war dein Vater Gott da und hat sich gefreut, weil er dir das Leben geschenkt hatte, hat sich gefreut. Und ich sagte ihr, ich denke, dass er bei sich gedacht hat, ich hoffe, dass sie irgendwann entdeckt, dass ich sie suche. Und dass ich ihr neues Leben schenken will, dass ich Gutes mit ihr vorhabe. Wenn sie mich sucht, ich lasse mich finden. Und ich bekam nach meinem Vortrag, dort hatte ich Blumen bekommen, Rosen. Manche waren noch so nicht, die waren noch im Knopf. Da habe ich so eine Rose daraus geholt, die noch im Knopf war. Noch nicht aufgegangen waren, dann sagte ich der jungen Frau, das bist du. Sag, weißt du, steck die Rose in eine Vase und in ein paar Tagen geht die auf. Mann, ich habe gebetet, dass die aufgeht. Ich sage, die Rose geht auf und das hat Gott mit dir vor. Dass du aufgehst, so wie diese Knospe und dass du eine schöne Blume wirst, dass aus dir eine Rose wird, das hat Gott mit dir vor. Aber eigentlich musste sie nach vorne kommen und ja zu Jesus sagen und sich von Jesus anrühren lassen, um sich das bewusst zu werden und um zur Blüte zu kommen. Das gilt für uns. Und ich möchte uns so am letzten Abend sagen, bevor wir Mahlfeier machen, überlege diese Einladung. Okay, du bist schon Christ, sie sind schon Christ. Vielleicht auch noch nicht. Es geht darum, dass Jesus sagt, komm und bring mir deine Lasten. Bring mir das, was dich bedrückt, ob es jetzt Minderwertigkeit ist oder Schuld oder Scham oder Angst oder Sorgen oder was ich Grübelitis nenne, seine Frauenkrankheit. Grübelitis, wir grübeln, denken immer nach. Wir liegen wach, Männer schlafen, wir grübeln. Manchmal werden die wach, ist ganz nett, und dann fragen sie, ist was? Und wir denken, ist was? Alles. Und ich denke, Jesus lädt uns heute Abend an, alles, was uns betrübt, was uns bedrückt, was uns krumm macht, zum Kreuz zu bringen.